Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Silvia, hattest du das eigentlich mal, dass du eine Stadt besuchst und dir sehr schnell vorstellen kannst, da zu leben?
Ja, sofort fällt mir New York ein.
Ich hatte das extrem in der Stadt, um die es heute geht. Ich hatte da sehr schnell liebste Straßen, liebste Radwege, liebste Läden, einen Lieblingsplatz für ein Feierabendgetränk, den liebsten Markt.
Also die Stadt, um die es heute geht, ist weniger für solche alltägliche Orte bekannt. Das ist eine Stadt, die, wie du wahrscheinlich sagen würdest, in jeder Hinsicht Champions League ist.
Genau.
Zum Beispiel beim Fußball, aber nicht nur. Und ich bin mir sicher, das Thema wirst du auch nicht auslassen.
Auf gar keinen Fall.
Okay, also Essen, Musik, Museen, Könige. Das freut mich umso mehr, dass du jetzt auch ein paar andere Eindrücke mitbringst aus Madrid. Das ist die Stadt, um die es heute geht. Und für diese anderen Eindrücke haben wir uns noch jemanden dazu geholt. Die Merian-Autorin Irina von Gagern. Sie hat vor ungefähr 30 Jahren in Madrid studiert, die Stadt immer im Herzen behalten. Und jetzt gerade hat sie sie für Merian wieder neu entdeckt. Und sie ist sehr überzeugt, Madrid ist die Stadt der Stunde in Europa. Warum, das erzählt sie uns gleich. Erstmal herzlich willkommen bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Silvia Tiborski und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Kollegin Merian-Chefredakteurin Tinker Dippel. Und herzlich willkommen, Irina.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich heute auf unseren Ausflug nach Madrid.
Bevor wir ins Erzählen kommen, wie immer mal eine kurze Einordnung. Madrid ist nicht nur Spaniens Hauptstadt, sondern nach Berlin sogar die größte Stadt der EU. Sie hat mehr als 3,3 Millionen Einwohner. Eins hat sie aber nicht und deswegen ist sie bei vielen noch gar nicht so ganz oben auf der Reisewunschliste. Sie hat keine Küste, liegt so mittendrin. Dafür hat sie aber eine Menge andere Dinge, wegen der es sich lohnt hinzufahren. Mehr als 70 Museen, je nach Zählart werden da sogar 100 draus. Und die Region Madrid hat 35 Michelin-Sterne. Irina, kannst du uns mal in so ein paar Sätzen noch ein bisschen Appetit machen auf Madrid? Also was macht diese Stadt gerade jetzt für dich so besonders?
Ein paar Sätze, da muss ich mich zügeln. Also Madrid, das ist für mich so eine Stadt so voller Lebensfreude. Das ist eigentlich für mich, die ich Madrid ja schon so lange kenne, eigentlich die allergrößte Erkenntnis jetzt. Weil früher galt Madrid immer so als ein bisschen langweilig und konservativ und Barcelona war die coole, coole Stadt. Und das hat sich jetzt heute komplett gewandelt. Jetzt ist Madrid die coole Stadt und das kann man, glaube ich, vor allem darauf zurückführen, dass jetzt so in den letzten 15 Jahren sehr viele Südamerikaner Madrid für sich entdeckt haben. Die haben Miami den Rücken gekehrt und haben in Madrid Wohnungen und Häuser gekauft und wurden von der spanischen Regierung dann mit den sogenannten goldenen Visa belohnt. Und diese Neu-Madrileños haben einen echten Wirtschaftsboom ausgelöst. Durch dieses kaufkräftige Klientel gibt es jetzt überall coole Läden und junge spanische Kreative, die eben von diesem Boom profitieren und die besten Restaurants, Bars, Konzerte und eben auch Museen. Und ich habe das Gefühl, die Madrileños sind eben selber so ganz verliebt in ihre Stadt. Also zu meiner Zeit gingen ganz viele zum Studium, wenn es irgendwie ging, nach Barcelona oder Paris oder London. Und jetzt so die Kinder meiner Freunde, die wollen alle in Madrid bleiben. Und was für mich aber jetzt Madrid so zu der Stadt der Stunde macht, ist, das ist noch nicht so überall angekommen, dieses, wie toll Madrid jetzt ist. Und klar, es gibt Touristen, aber es ist weit weg von Overtourism. Und deshalb würde ich sagen, ist Madrid momentan die spannendste Stadt Europas.
Da hängt die Latte jetzt schon mal sehr hoch.
Ja.
Ich würde sagen, wir gehen mal thematisch vor und orientieren uns an Irinas Merian-Geschichte, die sich sehr zu lesen lohnt übrigens, plus Fußball für Tink. Also, wir starten mit der Kunst.
Oh, da müssen wir uns auch gleich wieder einbremsen, weil das ist einfach so ein Füllhorn. Also allein der Prado, eins der Museen schlechthin. Als ich dort war, habe ich mich nur auf Velázquez und Goya, also die beiden Stars des Hauses, konzentriert und war 2 Stunden drin.
Okay, Francisco de Goya, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Francisco, würde ich sagen.
Francisco, ich habe ja
Wir wissen, von wem du sprichst.
Ja, ich kann ja nur so ein bisschen Duolingo-Spanisch. Also der hat ein ganz langes Leben im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert hier gelebt, vor allem in Madrid, und war unter anderem Hofmaler. Vielleicht habt ihr schon mal so eins seiner Porträts gesehen von diversen Adeligen, die er gemalt hat, oder eins seiner oft etwas düsteren Stillleben. Irina, du bist ihm oder seinen Bildern mal an einem Ort begegnet, der kein Museum ist. Erzähl das mal.
Ja, ich war vor vielen, vielen Jahren einmal eingeladen zu Drinks in den Palacio de Liria. Der gehört bis heute der Familie Alba. Und das ist eine so der ältesten und geschichtsträchtigsten Familien Spaniens. Und da stehst du dann in einem prachtvollen Salon und umgeben von den kostbarsten Gobelins und Gemälden, unter anderem von Rubens. Und eben auch hing da ein Goya an der Wand. Und dieser Goya zeigte die Vorfahren der jetzigen Herzogenfamilie, Maria Cayetana, die 1795 von Goya höchst selbst gemalt wurde. Das ganz Besondere ist an diesem Porträt, sie steht da mit offenen Haaren. Und das war ganz schön revolutionär zu dieser Zeit, weil das tat man eben als verheiratete Frau nicht. Man munkelt, da gab es eine Liebesaffäre, weil die beiden haben einen ganzen Sommer gemeinsam in Andalusien verbracht, die Herzogin und Goya. Und das ist eben spannend zu sehen, wenn man so ein Kunstwerk dann in einem privaten Kontext sieht, im Haus der Familie, für das es eben ursprünglich gemalt wurde. 2019 hat die Familie Alba ihren Palast dann als Museum eröffnet und oben drüber im zweiten Stock, da wohnen sie selber. Also das ist unbedingt ein Muss, wo man in Madrid hin sollte. Und warum ich diese Anekdote erzähle, es zeigt einfach, wie durchdrungen Madrid ist von der Kunst. Da gibt's die großen Museen wie die Reina Sofia mit Picassos Guernica als großem Star, aber dann auch das Caixa Forum mit dem wirklich spektakulären vertikalen Garten. Und für mich, mein Museumshighlight ist unter anderem auch das Thyssen-Museum, weil das ist wie ein Gang durch die komplette Kunstgeschichte, also von frühester Zeit bis heute, weil da wirklich von jeder Epoche nur die allerbesten Werke hängen und ganz viele Werke, die man eben kennt. Und dann sagt man immer so, ach Gott, hier hängt das, ja.
Das stimmt.
Und das macht für mich das Thyssen so spannend.
Ja, also die sind wirklich alle absolut sehenswert. Es gibt aber auch in Madrid einfach so irre Entdeckungen. Also noch ein Tipp zu de Goya. Die königliche Kapelle des heiligen Antonius von La Florida. Großer Name und kleine, schlichte Wallfahrtskapelle. Sie wird auch Goya-Kapelle genannt. De Goya hat dort nämlich an die Kuppe wirklich ganz, ganz tolle Fresken gemalt mit Szenen aus dem Leben des heiligen Antonius. Also als ich dort war, ich war, glaube ich, mehr oder weniger alleine und auch das Grabmal von de Goya befindet sich in diesem Kirchlein, ein ganz besonderer Ort. Und noch ein anderer Favorit von mir ist die Casa Museo Sorolla. Also Joaquín Sorolla, spanischer Impressionist, der hat lange in Madrid gelebt und an diesem Ort, da kommt so alles zusammen. Wie er gewohnt hat, was er gesammelt, wie er gearbeitet hat. Da ist auch sein Atelier, da stehen seine Pinsel und Paletten. Das ist natürlich jetzt alles total inszeniert, aber trotzdem einfach ein tolles Gesamtkunstwerk. Und ich bin da lange durchgelaufen und hatte wirklich das Gefühl, Sorolla ein Stück weit kennengelernt zu haben. Plus, das Anwesen hat einen richtig schönen Garten. Es tut einfach gut, dahin zu gehen. Die Adresse, die packen wir euch wie immer, wie alle anderen, auch in die Shownotes.
Ich habe noch eine kleine Anekdote zu Sorolla. Ich war bei meinem letzten Besuch in Madrid bei einer uralten Freundin zum Abendessen eingeladen und da hingen zwei ganz tolle Porträts an der Wand, ein Mann und eine Frau. Und dann habe ich so gesagt, boah, das sieht ja wirklich ein bisschen aus wie Sorolla. Und dann sagt sie, das ist Sorolla. Und das waren einfach die Porträts der Großeltern ihres Mannes, die eng mit Sorolla befreundet waren. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie sehr einfach in Madrid die Kunst so präsent ist und wenn man das jetzt mal vergleicht mit Deutschland, die hatten einfach nicht die Zäsur durch zwei Weltkriege. Die Kunst hängt dort seit Generationen am selben Ort und teilweise eben auch in Privathäusern.
Spannend. Mhm. Irina, du hast uns noch ein anderes Kunsthaus mitgebracht. Stell das doch auch noch mal vor, bevor wir zum neuen Thema übergehen.
Das ist die Galleria de las Colecciones Reales. Das würde ich sagen, neben dem Prado und dem Reina Sofia und dem Thyssen ist das jetzt das vierte Madrider Museum auf Weltniveau. Und es liegt total versteckt. Du gehst am Königspalast vorbei und siehst es von außen eigentlich kaum. Und es ist direkt in den Abhang gebaut, hinter dem Palacio Real, mit einer ganz minimalistischen Architektur. Und nur diese riesen bodentiefen Fenster im Eingang, da hat man einen ganz tollen Blick über die weite Landschaft des Casa de Campo Parkes. Und in diesem Museum sind die Schätze der Bourbonen und der Habsburger zum ersten Mal vereint. Es zeigt also die ganze dynastische Geschichte in Spanien. Jeder Dynastie ist ein Stockwerk gewidmet. Man geht auf Höhe des Königspalastes hinein und arbeitet sich dann über drei Stockwerke hinunter von den Habsburgern, die Spanien vom 16. Jahrhundert bis zum 17. Jahrhundert zur Weltmacht führten und den Bourbonen, die ab dem 17. Jahrhundert mit Unterbrechung durch Napoleon und Franco bis heute das Königshaus stellen. Und beim Bau des Museums stieß man auf ein maurisches Stadttor aus dem 9. Jahrhundert, das jetzt auch noch in dieses Museum integriert ist. Es gibt einen sehr guten Audioguide und dann kann man einfach nur schwelgen in dieser Pracht. Also seidene Prunkmäntel aus dem 18. Jahrhundert, Gobelins, Gemälde, Prunkkutschen, die nur so vor Gold triefen, bis hin zu Exponaten aus der jüngeren Geschichte, wie zum Beispiel so private Fotos der letzten 100 Jahre der Bourbonen.
Oh, womit wir doch einen guten Bogen gespannt haben zu den Bourbonen. Philippe ist ja jetzt schon seit 12 Jahren der Mann mit der Krone. Und soweit ich das bisher mitbekommen habe, finde ich, macht er auch nicht die schlechteste Figur. Dieses Königshaus spielt politisch keine so große Rolle mehr, muss man sagen, gesellschaftlich aber schon sehr. Und ehrlicherweise denke ich manchmal, solche Figuren wie Håkon in Norwegen oder William in England oder eben Philippe, die tun einer Gesellschaft irgendwie ganz gut. Immerhin sind sie echt gut erzogen und in ihre Rolle reingewachsen, was man von den allermeisten Menschen, die wirklich Macht haben, aktuell nicht behaupten kann.
Ja.
Irina, wie siehst du das?
Ja, ich gebe dir absolut recht, Tinka. Ich finde, ein Königshaus, wenn es gut geführt ist, kann das absolut identitätsstiftend sein. Und ich meine, Politiker und Regierungen, die kommen und gehen, und so eine Monarchie, das bedeutet ja auch Kontinuität und im Idealfall natürlich auch politische Neutralität. Das ist aber auch ein schmaler Grat, finde ich. Also klar, ein Königshaus muss immer einerseits die Tradition wahren und muss aber auf der anderen Seite auch immer relevant bleiben für die Bevölkerung. Ich glaube, beim Philippe, der Mann mit der Krone, wie du ihn nennst, der wurde einfach von klein auf diese Rolle vorbereitet. Also sein Vater hat ihn immer mitgenommen und da gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis für ihn sicher. Diesen Militärputsch am 23. Februar 81. Oberstleutnant Tejedo war mit bewaffneten Uniformierten der Guardia Civil, das ist eine paramilitärische Polizeitruppe, ins Parlament eingedrungen, hatte um sich geschossen und sogar Geiseln genommen. Das war 6 Jahre nach Francos Tod und da hat der König Juan Carlos die Führung übernommen und seinem Land den Weg in die Demokratie ermöglicht. Hm. Und der Juan Carlos hat beschlossen, dass sein Sohn die ganze Nacht mit ihm im Zarzuela-Palast im Arbeitszimmer eingeschlossen ist und miterlebt, wie er diesen Militärputsch abwendet. Philippe hat live mitbekommen, was es heißt, ein guter König zu sein.
Da waren sie politisch echt noch sehr relevant, ne?
Absolut, ja. Aber Philippe hat dann auch miterlebt, wie die Monarchie absteigen kann und wie sein Vater durch viele Skandale und Affären immer unbeliebter wurde. Und als Philippe den Thron bestieg, da war die Monarchie auf einem absoluten Tiefpunkt. Philippe hat dann die Monarchie konsequent verschlankt. Er hat sein eigenes Gehalt veröffentlicht und gekürzt. Und seinem Vater, der inzwischen in Abu Dhabi lebt, hat er komplett das Gehalt gestrichen. Er hat sich da schon ganz klar abgegrenzt.
Das klingt doch ganz sympathisch.
Mhm. Ja,
absolut.
Und an seiner Seite natürlich die Königin Letizia. Philippes Hochzeit mit ihr war ein absoluter Tabubruch. Sie war der komplette Gegenentwurf zu dem, was sich das Königshaus als Kronprinzessin vorgestellt hatte. Also geschieden, aus der Kirche ausgetreten. Schlimmer hätte es für die gar nicht kommen können. Aber Philippe hat gesagt, die oder keine. Und so wurde es Letizia. Die hat sich wirklich da reingearbeitet und engagiert sich jetzt als Königin auch für die Frauenrechte. Also sie und Philippe wirken wirklich wie ein eingespieltes Team. Ich war zufällig da bei Philippes 10-jährigen Thronjubiläum im Juni 24 in Madrid. Und da waren die Straßen voll von jungen Menschen, die stolz die Bandera de España geschwungen haben und sich die gelb-rote Flagge auf die Backen geballt haben.
Schön. Jetzt haben wir vorhin vom madrilenischen Alltag gesprochen, waren stattdessen aber in großartigen Museen und haben jetzt sogar schon die Könige besucht. Jetzt lasst uns aber doch mal in den Alltag abtauchen, also das, was wir uns als Touristen anschauen würden. Mein Vorschlag, jede von euch pickt sich mal 2 Viertel raus und stellt die so ein bisschen vor.
Ich fange gerne gleich mal an mit Salamanca. Da habe ich damals auch gewohnt und das Viertel ist wirklich kaum wiederzuerkennen. Heute ist Salamanca einfach das Shoppingparadies mit vielen Galerien und Läden. Das sind dann zum Beispiel Leute wie Maria de la Orden, das ist eine Modedesignerin, die mittlerweile wirklich sehr erfolgreich ist und mehrere Boutiquen hat. Und unter anderem auch zum Beispiel Suma Cruz, eine Schmuckdesignerin mit vielen Preisen und ihrer eigenen schicken Boutique. die haben alle vor ein paar Jahren hier sehr bescheiden begonnen. Und man merkt einfach so, die Madrileñas, die lieben es, sich schick anzuziehen und alles ist durchgestylt und farblich abgestimmt bis hin zu den Accessoires. Wenn man mittags auf die Calle Serrano geht und nur einfach mal beobachtet, dann wird das echt zum richtigen Laufsteg.
Also Calle Serrano, ist das so die Hauptachse der Innenstadt?
Das ist so die Achse, die sich von unten nach oben in Salamanca zieht. Mhm. Und das war früher eine ganz normale, eher langweilige Straße. Und da reihen sich jetzt die ganzen Nobelboutiquen aneinander.
Und bei dir, Tinka?
Ich mogle ein bisschen. Ich packe 2 Viertel in 1, weil die aber auch so ineinander übergehen. Malasagna und Tracker. Beide bunt, lebendig, bisschen edgy auch. Noch, muss man sagen. Heute aber absolut mittendrin in der Tourist-Map. Irina, zu deiner Uni-Zeit ja noch so gar nicht, oder?
Überhaupt gar nicht. Gerade in Malasagna und in Tracker. Also da lungerten auch immer Drogenabhängige rum und es lag Müll auf der Straße und die Chancen, überfallen zu werden, waren relativ hoch. Also das war jetzt für mich auch eine echte Überraschung, diese Viertel jetzt so in ganz neuem Licht wiederzusehen.
Ja, ich habe ja diesen Kontrast nicht, ne? Also ich habe das nur erzählt bekommen, die berühmte Movie der Madrileña, die ist da quasi gestartet. Almodóvar mit seinen Filmen ist da viel unterwegs. Mhm. Und da wird so richtig das Leben gefeiert, bunt und in allen Facetten. Und beide Viertel haben sich schon nochmal einen eigenen Charakter bewahrt. Tracker ist das Viertel der queeren Community in Madrid. Also Rainbows all over. Selbst das offizielle Metro-Schild trägt dort inzwischen den Regenbogen. Malasagna ist übrigens benannt nach einer Widerstandskämpferin, Manuela Malasagna. Die starb beim Volksaufstand gegen napoleonische Truppen im Jahr 1808 am 2. Mai. Das ist ein ganz wichtiges Datum in Spaniens Geschichte. Und nach diesem Datum ist in Malasagna der Platz benannt, die Plaza de 2 de Mayo. Die ist groß und teils grün und weitläufig und teils von Tapas-Bars gesäumt. Und sie ist eins der vielen Beispiele für diese tollen Madrilener Plätze, auf denen schlicht und einfach das Leben spielt, in allen Altersklassen und in allen Facetten. Und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen banal, weil das gibt es natürlich, weiß ich, gibt es auch in Italien und so, aber in Madrid ist mir so hängen geblieben, wie hier alle Generationen unterwegs sind, auch weit in den Abend rein. Also das ist wirklich schön zu sehen. Rund um die Plaza zig schöne, schmale Straßen, viele Secondhand-Läden, kleine Labels, Cafés, Tapas-Bars. Also das ist bunt im besten Sinne und da gibt's richtig viel zu entdecken.
Klingt sehr gut.
Meine neueste Entdeckung ist Prosperidad. Und Prosperidad heißt Wohlstand, was aber früher gar nicht der Fall war, weil Prosperidad ist ein klassisches Arbeiterviertel gewesen. Und das entstand, als im 19. Jahrhundert die Arbeiter dort untergebracht wurden, die das gutbürgerliche Salamanca gebaut haben. Und nach Prosperidad ziehen eben jetzt viele Menschen, die ursprünglich in Salamanca gelebt haben, weil es ist auch gleich das Nachbarviertel, und die sich Salamanca einfach nicht mehr leisten können. Das ist einfach ein spannendes Viertel, das noch sehr authentisch ist mit lokalen Märkten und vielen alteingesessenen Bewohnern. Aber man merkt jetzt auch schon so ein bisschen den Einfluss der Neubewohner. In Prosperidad gibt es jetzt Madrids besten Café im Nica oder eine der besten Bäckereien mit sehr gutem Brot oder eine Dulceria mit unschlagbar köstlichen Pistaziencroissants. Also man merkt so schon ein bisschen die Gentrifizierung, aber noch ist es ein sehr ursprüngliches und schönes Viertel.
Ich möchte jetzt noch ganz kurz einen Abstecher machen nach Legazpi. Das ist ein ehemaliges Industrieviertel im Südosten der Stadt, also wirklich schon abseits des Zentrums. Und das lag lange ziemlich unter dem Radar. Und es ist, glaube ich, eins der Viertel, die sich noch irgendwie am stärksten gewandelt haben. Es liegt direkt am Rio Manzanares, der sich im Osten an die Stadt schmiegt. Und bei dem Wandel von Legazpi hat er auch eine Rolle gespielt, beziehungsweise seine Ufer. Die nahm nämlich viele Jahre eigentlich niemand wahr, weil da eine Autobahn verlief. Und diese Autobahn wurde Anfang der 2000er Jahre unter die Erde verlegt. Und jetzt schmiegt sich hier entlang des Flusses ein Park an die Stadt, der Madrid Rio. Und der hat mit der Atmosphäre der Stadt wahnsinnig viel gemacht. Das kennt man ja auch aus anderen Städten, ne? Also atmosphärisch im besten Sinn ist natürlich gut für die Luft. Da ist man viel unterwegs und da grenzt eben Legazpi direkt an. Und hier im Süden von diesem Madrid Rio liegt ein ganz besonderes Gebäudeensemble, der Matadero. Das ist der ehemalige Schlachthof. Also so diverse Backsteingebäude. Heute wird da nicht mehr geschlachtet, sondern geboren. Ideen und Kunst nämlich. Im Matadero wurzelt Kultur wirklich in allen möglichen Facetten.
sind wir ganz schön rumgekommen mit diese ganzen Viertel, die ihr gerade beschrieben habt, aber sehr schön. Aber mal ganz praktisch gefragt, wie kommt man da eigentlich rum in Madrid?
Natürlich viel mit der Metro, das funktioniert total gut. Im Zentrum oder innerhalb der einzelnen Viertel dann auch sehr gut zu Fuß. Der Madrid Rio hat aber auch das Fahrradfahren nach Madrid gebracht. In manchen Ecken funktioniert das auch echt gut. Auf den großen Avenidas würde ich davon abraten. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Reportage gemacht über Madrid mit der Vespa.
Oha.
Ja, das
klingt gefährlich.
Ja, es war wirklich abenteuerlich. Es hieß irgendwie, da könnte die Busspuren benutzen. Das stimmte aber irgendwie nicht so ganz. Das war wirklich, ja, also ich habe alle Avenidas mitgenommen und alle Kreisverkehre und wusste manchmal nicht mehr so ganz, wo ich gerade bin.
Zum Glück hast du es überlebt, ja. Liebe Tinka.
Hier bin ich.
Ich möchte bitte ein Bild davon. Wenn ich mir das auf Google Maps mal so von oben angucke, im Satellitenmodus, dann sieht das aus wie so ein ganz klassischer Ballungsraum. Also ist alles dicht bebaut. Aber man sieht auch tatsächlich richtig viel Grün. Dazu kommen wir auch gleich. Vorher möchten wir euch aber noch den aktuellen Merian vorstellen. Coverthema sind Schiffsreisen. Ich selbst habe mir für diese Ausgabe einen großen Traum erfüllt, indem ich auf den Galapagos-Inseln unterwegs war. Weitere Schiffsthemen mit einem luxuriösen Boutique-Liner auf dem Mekong, mit großer Show durchs Mittelmeer und fast ohne Eis, dafür mit einem neuen Blick auf die Welt durch die Arktis.
Außerdem im Heft Angolas Hauptstadt Luanda, Afrikas Kreativhub Tangier, das Irina für uns entdeckt hat, das zu jeder Jahreszeit traumschöne Kappadokien, eine Liebeserklärung an die Seychellen, ein Gourmet-Guide aus Belfast und eine große Strecke zu Berlin und Brandenburg mit kleinen, feinen Manufakturen und den schönsten Etappen des 66-Seen-Wanderwegs. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalag.de/merian/. Und jetzt auf ins grüne Madrid.
Ja, also wo Madrid grün ist, da ist es so richtig grün. Und der größte Evergreen unter den Greens, das ist zu Recht der Retiro, muss ich sagen. Der liegt quasi neben dem Prado und unterhalb von Salamanca und wurde im 17. Jahrhundert als königlicher Garten angelegt. Und dass er wirklich was ganz Besonderes ist, das zeigt die Tatsache, dass er jetzt zum UNESCO-Welterbe gehört, worauf die Menschen in Madrid natürlich sehr stolz sind. Der Retiro gehört einfach zum Leben der Madrileños dazu. Also zum ersten Date, dann rudert man auf diesem künstlich angelegten Teich im Retiro oder kleine Kinder lernen hier Fahrrad fahren. Mein absolutes Highlight ist dieser wunderschöne Rosengarten ganz im Süden. Im Frühjahr, Frühsommer, da ist ein betörender Duft.
Ja, der ist echt toll. Ich habe so einen Kontrast-Tipp dazu. Es geht in den schon erwähnten Casa de Campo. Und zwar, der spezielle Tipp sind die Gondeln über den Casa de Campo. Der ist mit Abstand der größte Park der Stadt. Und der ist ganz anders als der Retiro. Weit und wild. Der war mal das königliche Jagdgebiet. Und über einen Teil dieses Parks schwebt die Teleferico. Das ist eine Seilbahn mit so um die 80 Gondeln. Beziehungsweise aktuell leider nicht, weil die komplett erneuert werden muss. Also 2027 soll es wieder losgehen. Und dann ist das eine grandiose Art, um sich quasi einmal aus dem Zentrum raus und wieder rein zu zoomen. Eine Runde dauert so rund 20 Minuten, glaube ich, wenn man einmal raus und wieder rein. Und mein Tipp, möglichst spät, also irgendwann macht die zu, aber bei möglichst tiefstehender Sonne fahren und ein Getränk mitnehmen.
Super. Also so eine Art Stadtrundfahrt in der Luft.
Ja, nur dass du eben total über Grün schwebst und die Stadt so in der Ferne siehst.
Oh, ist toll. Mache ich auf jeden Fall. Tinka, ich bin so ein bisschen überrascht tatsächlich.
Warum?
Wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Madrid und erst jetzt hast du das erste Getränk ausgepackt hier oben in der Gondel. Dabei muss ja Madrid eigentlich kulinarisch so dein wahr gewordener Traum sein. Also allein diese Märkte, die es da überall gibt.
Du hast es ja nur nicht gemerkt, aber die Kulinarik hat uns ja quasi schon die ganze Zeit begleitet.
Okay.
Also sie ist nämlich eigentlich überall. So wie Madrid von Kunst durchdrungen ist, so auch von gutem Essen und zwar so in jeder Form, ne? Irina, was meinst du?
Unbedingt. Oh, ich krieg schon wieder Hunger, wenn ich dran denke. Das ist für mich jetzt auch das neue Madrid, ja, weil das einfach, jetzt gibt's so wirklich ein Füllhorn von tollen Restaurants auf Weltniveau. So früher, zu meiner Zeit, da gab's eigentlich fast nur so spanische Restaurants mit Spanferkel und so solider Hausmannskost, auch gut, aber eben nicht das, was es so heute gibt. Beziehungsweise das einzige wirklich Spitzenrestaurant, was es schon zu meiner Zeit gab, das war ausgerechnet ein deutsches Restaurant. Das Horcher, beziehungsweise wie die Madrileños sagen, das Horcher, das ist ursprünglich 1904 in Berlin gegründet worden von Gustav Horcher. Und der Sohn des Gründers, der hat das Restaurant dann 1944 in Madrid neu eröffnet. Und das Horcher, das gibt es immer noch. Und das führt eben jetzt die Urenkelin Elisabeth Horcher in vierter Generation. Jetzt gibt's aber natürlich ganz viele neue, tolle spanische Köche. Ein Star-Koch ist der Mario Sandoval, der auch aus Madrid kommt. Und der hat dieses Restaurant Coque, wo er sich jetzt schon 2 Michelin-Sterne erkocht hat. Und viele sagen, ja, da steht jetzt der 3. demnächst an. Der kocht zum Beispiel so einen sehr spannenden Mix aus so traditioneller spanischer Küche mit Molekularküche. Ich war da zum Verkostungsmenü. Das sind dann 17 Gänge. Also durch die muss man sich dann erstmal durcharbeiten. Das war ein echtes kulinarisches Highlight. Man muss einfach sagen, wo man hingeht, also viele tolle Lokale und Restaurants sind in Salamanca. Durch die ganzen Südamerikaner bekommst du eigentlich in Madrid das allerbeste Ceviche außerhalb Perus.
Aber auch bei den Tapas gibt es inzwischen einfach ganz unterschiedliche Varianten und Niveaus. Es macht einfach sehr viel Spaß, weil das Tapas-Essen immer mit viel Probieren und viel Reden und Zusammensitzen zu tun hat. Und Silvia, du hast die Märkte erwähnt. Das sind so Treffpunkte. Eigentlich gibt es in jedem Viertel einen, also High-End und wunderschön. Und der berühmteste ist der Mercado San Miguel, der ist mittendrin, gleich um die Ecke von der Plaza Mayor. Den kennt man so auch aus wirklich jedem Reiseführer. Das ist wunderhübsch und da kann man Austern essen und so. Und
wer es mag.
Und Kava trinken. Und ja, genau, das ist halt alles sehr schick. Aber dann gibt es eben so quasi für jedes Viertel einen, der da auch hinpasst. Ne? Also so bunt wie das ganze Viertel und mit schöner Dachterrasse. Ist der Mercado de San Antonio in Chueca. Der ist auch irgendwie cool. Und ich mag sehr gerne den Mercado de San Fernando im Multikulti-Viertel Lavapiés. Da war ich an einem Samstag mal und die treffen sich da alle, frühstücken sie erst so ein bisschen, dann trinken sie das erste Cerveza, also erstes Bier und dann waren da wie Leute, die Musik gemacht haben. Also es ist viel mehr als auf den Markt gehen und Essen kaufen.
Mhm. Herrlich.
Ja.
Genießt das auch immer. Und ich habe noch was Süßes da hinzuzufügen. Tinker kennst du wahrscheinlich auch. Churros con Chocolate. Also das sind so längliche, in Öl gebackene Teigstangen. Und die tunkt man dann in eine ganz dickflüssige Schokolade. Das ist für mich die absolute Madrid-Erinnerung. So durchtanzte Nächte und dann Churros con Chocolate auf dem Heimweg im Morgengrauen. Mhm. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal bei Tageslicht gegessen. Und das war dann schon eher heftig.
Ja, klar. Churros muss man einmal probieren.
Nicht bei 40 Grad vielleicht.
Man muss wirklich lange unterwegs gewesen sein, am besten auch was getrunken haben und dann, also ja, es ist heftig.
Lange Nächte, da ist so eine Stärkung nicht so schlecht. Aber diese langen Nächte, die beginnen, soweit ich weiß, auch gerne mal mit Fußball in Madrid, oder Tinka?
Ja, ich versuche ja Fußball hier wann immer möglich unterzubringen. In diesem Fall ist das auch überhaupt nicht schwer.
Nee.
Und auch sehr prägend für die Stadt.
Das stimmt. Also Real Madrid, das sagt sogar mir was.
Habe ich auch schon mal gehört.
Die sind ja nicht alleine. Es gibt 2 sehr, sehr leidenschaftliche Fanlager. Real, gegründet 1902 und Atletico, gegründet 1903. Ich könnte da jetzt Stunden drüber sprechen. Ich versuche es kurz zu machen. Real ist der Rekord-Champions League-Sieger. Ich glaube, aktuell 14 Mal haben sie den Henkelpott in die Stadt geholt. Real war 35 Mal spanischer Meister, soweit ich weiß. Atletico immerhin 11 Mal. Und Real, das sind die Königlichen. Das ist eine weltweite Marke. Ne? Atletico gilt als der Arbeiterverein. Und dann finde ich auch noch schön, Real feiert seine Meisterschaften am Cibeles-Brunnen, Atletico am Neptunbrunnen. Jeder hat seinen Brunnen, um den dann rumrum gefahren wird. Felipe übrigens ist bekennender Atletico-Fan.
Ja, muss er ja auch, um so ein bisschen bürgerlich zu wirken.
Ja, aber bei seinem Vater war das anders. Der hat sich offiziell neutral gehalten. Man glaubt aber zu wissen, dass er eher zu Real tendiert hat. Das passt irgendwie auch, finde ich, so zu den beiden. Das Stadion von Real ist das berühmte Bernabeu. Und das von Atletico, das wurde 2017 neu gebaut und die Fans mussten umziehen. Das war hart. Also vom Madrid Rio, da war das so wirklich direkt an den Fluss gebaut. Also dieses alte Stadion Vicente Calderón, das war wirklich toll. Und da waren auch quasi direkt Wohnhäuser daneben. Jetzt sind sie quasi am Flughafen. Aber ich war noch in dem alten Stadion.
Zu einem Spiel?
Ja, nicht zu irgendeinem Spiel. Damals war ich 10 Tage für eine Recherche in Madrid. Und in dieser Zeit haben die beiden im Viertelfinale der Champions League gegeneinander gespielt. Und zwar Hin- und Rückspiel in beiden Stadien. Also mehr geht nicht.
Das klingt nach paradiesischen Zuständen für dich. Kommt man da denn überhaupt so leicht an Karten?
Für solche Spiele eigentlich impossible. Ich hatte im Vorfeld wirklich alles versucht. Und dann bin ich, das war mein zweiter Abend, als sie im Atletico-Stadion gespielt haben. Und dann habe ich mich unter die Fans gemischt und bin quasi mit den Fans zum Stadion gezogen. Ich wollte wenigstens die Atmosphäre mitbekommen. Und dann dachte ich, dann setze ich mich halt in eine der Fußballkneipen neben dem Stadion. Und dann habe ich das so aus der Ferne beobachtet. Alle waren schon drin. Und dann sah ich einen Mann. Und der lief da rum, ein Franzose, der auch zum Besuch war. Und der war völlig lost und hat versucht, ein Ticket zu verkaufen. Und dann bin ich schnell zu ihm hin und gesagt, ich glaube, du musst dieses Ticket jetzt mir verkaufen.
Super.
Und schwupps saß ich drin und zwar noch auf einem richtig guten Platz zwischen lauter so Hardcore-Atletico-Fans, die mich dann angeguckt haben, gefragt haben, wer ich eigentlich bin.
Mega, da hast du echt Glück gehabt.
Ja, das war cool.
Hast du immerhin eins von diesen Spielen mitbekommen?
Ich habe beide mitbekommen.
Wie beide?
Ich war dann, das war wirklich die Krönung an meinem allerletzten Abend. Ich hatte ja noch ein bisschen Zeit. Da haben dann nette Menschen es tatsächlich geschafft gehabt, mir für diesen Abend sogar einen VIP-Platz im Bernabeu zu organisieren.
Das denkst du dir jetzt aus?
Nein, das war so. Das war wirklich, es war ein bisschen unwirklich, weil es war so ein grandioses Finale von, ich hatte mich eh gerade so verliebt in diese Stadt und mehr geht dann wirklich nicht. Das ist ja riesig und du hast das Gefühl, die halbe Stadt pilgert dahin und das war eine, ich meine, dann auch noch das Derby gegen Atletico. Ich meine, im Hinspiel hatten sie 0-0 gespielt. Das heißt, es kam jetzt wirklich drauf an, also es war toll.
Okay, und wer hat gewonnen?
Real natürlich.
Och Mann. Ich bin jetzt auch für Atletico.
Ja, ich muss gestehen, ich war schon auch irgendwie für Atletico. Ich mag den Trainer und der ist übrigens heute noch derselbe. Es ist ja schon eine Weile her. Und seit fast 15 Jahren ist einer der dienstältesten überhaupt, Diego Simeone.
Okay. So, jetzt aber Schluss mit Fußball. Die Zeit schreitet voran. Ich würde sagen, erzählt doch jede nochmal von euren Lieblingsorten. Also wenn ich jetzt mal so ein ausführliches Madrid-Wochenende plane, was ich jetzt tatsächlich tue, welche Tipps gibt ihr mir damit?
Ich finde, du solltest unbedingt mehrere Bars einplanen, damit du dann auch wirklich im Morgengrauen die Churros probieren kannst. Und zwei meiner Bars sind Dachterrassen. Das ist irgendwie auch eine neue Sache in Madrid. Überall entstehen die tollsten Dachterrassen. Und das eine ist El Cielo de Montera. Direkt an der Gran Vía mit einem tollen Blick über das ganz, ganz alte Madrid. Also sozusagen das Madrid de los Habsburgos, das Madrid der Habsburger. Und dann gibt's noch die Dachterrasse vom Palacio de Cibeles. Das war früher das Hauptpostamt. In meiner Zeit stand das leer über viele Jahre und es hieß immer, da drin spukt es. Und heute ist in dem Gebäude das Rathaus untergebracht und auf dem Dach die sehr schicke Bar Azotea Cibeles mit einem tollen Blick auf Salamanca und den Retiro zum Beispiel. Und meine dritte Bar, das ist dann eine Gartenbar. Da gehst du ins Hotel Santo Mauro im Stadtviertel Chambéry. Das ist eine richtig schöne Location im Garten eines alten Palacio. Und da sitzt du dort unter alten Kastanienbäumen und kannst vielleicht auch ein bisschen People-Watching machen.
Stichwort People Watching. Ich habe noch drei Plätze und ich glaube, damit haben wir dann auch echt ein schönes Madrid-Erlebnis-Ensemble geschaffen. Es ist einmal die Plaza Santa Ana, sehr bekannt im Dichterviertel Barrio de las Letras. Und die strahlt so richtig. Also da spät nachmittags oder abends zu sitzen, es ist irgendwie großes Kino und drumherum sind auch wieder total viele schöne Gassen und Tapas-Bars. Also die ist einfach toll. Da gibt's übrigens auch auf der einen Seite auf einem Hotel auch eine tolle Dachterrasse. Und dann die Plaza de la Paja in La Latina. Das ist so ein schräg abfallender Platz. Da wurde früher irgendwie mit Heu, glaube ich, gehandelt oder so. Es ist sehr entspannt. Und die ist wirklich klein und total unspektakulär. Die Plaza de Guardias de Corps. Also so ein ganz kleiner Platz direkt vor dem Eingang zum Kulturzentrum Conde Duque. Da, wo die beiden Viertel Conde Duque und Malasaña aufeinandertreffen. Und ich kann es wirklich nicht beschreiben, warum. Da steht, glaube ich, so ein Baum, da sind immer so ein bisschen Familien. Da sind, glaube ich, so zwei Bars und da so ein kleines Bier und ein paar Oliven und eine Stunde sitzen. Tolle, nette Atmosphäre.
Sehr, sehr schön. Dann sind wir jetzt wieder von der Champions League zurück im Alltags-Madrid gelandet. Und ich finde, beides klingt total verlockend und die scheinen wirklich sehr nah auch beieinander zu liegen. Gracias, ihr zwei. Das war eine wirklich interessante Mischung. Vielen, vielen Dank. Und danke auch an Timo von der Wellenschmiede hier im Hamburger Schanzenviertel, wo wir gerade unseren Podcast aufnehmen, bei deutlich niedrigeren Temperaturen als in Madrid. Vielen Dank, Timo.
Dafür nicht. Immer wieder gerne. Ich habe auch extra die Heizung aufgedreht.
Dankeschön. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gern an podcast@merian.de. Wir hören uns wieder am 6. März. Und dann sind wir deutlich weiter nördlich unterwegs, nämlich in North Wales. Bis dann.
Schön, dass du dabei warst, Irina.
Danke sehr. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.